Die Gewissheit, von Gott geliebt zu sein, in seine Liebe eintauchen und zur Ruhe kommen zu können, ist ganz gewiss ein kostbares Geschenk, das uns der allmächtige Gott gemacht hat. Es ist einfach toll, Gottes Liebe zu erfahren. Wir fragen uns darum, wie weit haben wir sein Geschenk geöffnet und entpackt, das er uns gemacht hat? Wie tief sind wir in seine Liebe eingetaucht? Haben wir die Geborgenheit darin gefunden, ihm tatsächlich alle unsere Sorgen anzuvertrauen? Auch die kernigen, die massiven, die unser Leben beeinträchtigen? Wir fragen uns, ist unsere Liebe zu ihm so tief und fest gegründet, dass wir auch dem Ruf des Apostel Petrus folgen, der dem Wochenspruch unmittelbar vorausgeht? Da schreibt er: So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Ich denke oft darüber nach, wie weit mein Vertrauen und mein Gehorsam Gott gegenüber reicht. Oft ertappe ich mich dabei, dass ich unter seiner Hand wegschlüpfe. Wegschlüpfen, um eigene Wege zu gehen oder um eigene Ziele zu verfolgen. Irgendwie bin ich mir bewusst, dass das nicht so ganz in Ordnung ist, was ich da mache, aber ich entschlüpfe trotzdem. Ja, ich möchte Gottes Liebe erwidern, ganz bestimmt. Ich möchte ihm vertrauen und ihm gehorchen. Aber ich gebe zu, viel zu oft gelingt mir das nicht. Der Apostel Paulus drückt das in Römer 7, Vers 18 so aus. Das Wollen ist zwar vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Er sagt zuvor auch, warum das so ist. Ich weiß, erklärt er, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Ich bekenne, bei mir ist das nicht anders. Es ist einfach ein Dilemma, ein Zwiespalt zum Verzweifeln oft. Bestimmt kennt ihr das auch. Man möchte Gott lieben und merkt doch, dass man das nicht hinkriegt. Nun, wie können wir damit umgehen? Ich meine, da gibt es nur folgenden Weg: Sich ganz auf Gottes Gnade verlassen. Denn er hat in seinem Wort zugesagt, alle Schuld, Sünde und Vergehen zu vergeben, wenn wir damit zu ihm kommen. Im Tod vom Herrn Jesus ist das für uns Realität geworden. Er hat sich ja auch zur Vergebung unserer Schuld als Opfer hingegeben. Zweitens, sich immer wieder neu in die Hände Gottes legen und dem Heiligen Geist Raum geben, im eigenen Leben zu wirken. Ich glaube, das ist der richtige Weg, mit diesem Zwiespalt umzugehen. Und die Erfahrung zeigt, dass beides doch Veränderung in unserem Leben bewirkt. Trotz aller Rückschläge, trotz aller Versäumnisse, trotz der Fehler, der Schuld, Sünde und Vergehen, die immer wieder auftauchen. Der für heute vorgeschlagene Predigttext aus Galater 5, Vers 25 bis 6, Kapitel 6, Vers 10, macht deutlich, dass der Heilige Geist eine wichtige Rolle im Leben der Gläubigen einnimmt. Darum ist es wichtig, uns ständig in seinem Wirkungsfeld zu bewegen und schnellstens dahin zurückzukehren, wenn wir uns einmal daraus entfernt haben. Bestimmt ist es daher angebracht, regelmäßig zu überdenken, wo wir uns denn gerade mal so befinden. Sind wir in seinem Wirkungsbereich? Der Predigttext hilft uns dabei, meine ich. Ich greife aus dem vorgeschlagenen Text aber nicht alle Verse auf, füge aber noch den Vers 24 aus Kapitel 5 hinzu. Da lesen wir wie folgt. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Lüsten gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Zur Gliederung der Predigt habe ich folgende Überschriften gewählt, an denen wir uns entlang hangeln. Erstens: Mein Ich ist tot, hurra, ich lebe. Zweitens: Gute Frucht braucht gute Saat auf gutem Boden. Drittens: Einsatz, Mühe, Ausdauer und Geduld. Geerntet wird später, aber bestimmt. Zum Ersten: Mein Ich ist tot, hurra, ich lebe. Was haltet ihr von diesem Spruch? Hurra, ich bin tot, mein Ich ist tot, hurra, ich lebe. Würdet ihr das vor Dritten so bekennen? Wir bekennen doch, dass Jesus Christus unser Herr und Heiland ist. Wir sagen, dass wir Jesus angehören. Damit folgt aus Vers 24, dass wir das Fleisch samt den Leidenschaften und Lüsten gekreuzigt haben. Eine krasse Aussage, meine ich. Mein Ich ist tot, hurra, ich lebe. Bevor wir klären können, ob das für uns zutrifft, sollten wir wohl erst noch einmal klären, was unter dem Fleisch zu verstehen ist. Die Begriffe Leidenschaften und Lüste sind demgegenüber für uns etwas deutlicher greifbar, oder? Doch ich bin mir so ziemlich sicher, dass uns bereits bei dem Gedanken, unsere Leidenschaften und Lüste gekreuzigt zu haben, nicht ganz wohl ist. Sind sie tatsächlich tot in uns oder leben sie nicht doch noch? Die Realität beißt sich da oft recht mit der Theorie. Bei mir ist das so. In einfachen Worten können wir mit dem Fleisch das ganze Menschsein zusammenfassen, welches in keiner geistlichen Beziehung mit Gott durch den Glauben an Jesus Christus steht. Einfache Erklärung. Das Leben ohne Gott ist Fleisch, Körper ohne Geist. Das Lexikon zur Bibel erklärt das wie folgt. Es ist nicht nur der Ohnmächtige, der Vergängliche, es ist vor allem der bewusst Gott widerstrebende Mensch. Der Mensch, der nicht Gott, seinem Schöpfer und Herrn, sondern sich selbst in den Mittelpunkt seines Lebens, Denkens und Wollens rückt. Der nicht auf Gottes Ehre, sondern auf den eigenen Ruhm aus ist. Fleisch ist nicht nur die massive sündige Befleckung des Menschen, sondern auch seine Religiosität, seine Frömmigkeit, seine Tugend, sofern er sich damit gegen den Zugriff Christi wehrt. Immer ist das Fleisch Widersacher des Geistes. Wie wahr? Mir sind spontan einige Situationen meines Lebens eingefallen, in denen ich mich gegen den Zugriff Christi wehrte. Oder in denen ich nicht Gott, sondern mich selbst in den Mittelpunkt meines Lebens gestellt habe. Und ich glaube, das wird auch in Zukunft immer wieder passieren. Ich habe mich zum Beispiel immer wieder ganz geschickt gegen Gottes Zugriff gewehrt, indem ich beruflichen Interessen Vorrang einräumte. Augenscheinlich fiel es mir schwer, immer wieder zwischen notwendigen oder von mir gewünschten Arbeiten zu unterscheiden. Es ist ja eine gewisse Schmeichelei, wenn wir im Beruf durch unsere Begabung Anerkennung finden und damit manchmal auch im Mittelpunkt der Ereignisse stehen. Aber auch im Privatleben habe ich den Zugriff oft verwehrt. Wie oft habe ich gemeint, jetzt bin ich erst einmal selbst dran. Ich muss auch mal für mich selbst sorgen. Ich brauche schließlich auch mal Zeit nur für mich selbst. Das wird sicherlich auch manchmal so sein. Aber war es immer so, wenn ich das sagte? Immer wieder wurde ich so zum Widersacher des Heiligen Geistes. Der wollte mich eigentlich doch weiter verändern und das Gott wohlgefällige Leben ausweiten, das er mir schenken wollte. Und sicher wollte er mir auch die eine und andere zusätzliche Aufgabe in der Nachfolge des Herrn Jesus anvertrauen. Gelegenheiten, denen ich mich entzog, weil ich mein Ich bediente. Habt ihr das auch schon erlebt? Fällt euch da auch was ein? Ja, es ist tatsächlich auch so, dass uns selbst die eigene Frömmigkeit dem Zugriff Christi widersetzt. Es ist doch zum Beispiel viel angenehmer und schöner, eine geistliche Veranstaltung zu besuchen, die eine wohltuende Atmosphäre ausstrahlt. Viel schöner, als treu und verbindlich eine dröge Aufgabe zu übernehmen, für die man gebraucht wird. Und da wird Vers 25 auf einmal ganz persönlich, meine ich. Wenn wir durch den Geist leben, dann lasst uns auch durch den Geist wandeln. Es ist eine Tatsache, dass wir nur durch das Wirken des Heiligen Geistes wiedergeboren wurden zu dem neuen Leben in Jesus Christus, das uns geschenkt wurde. Er hat den Glauben an den Herrn Jesus Christus bei uns bewirkt. Er hat uns die Erkenntnis geschenkt, dass wir eintauchen müssen in das Opfer, das Jesus Christus am Kreuz von Golgatha stellvertretend für uns gegeben hat, wenn wir leben wollen. Die Gabe Gottes ist es allein. Und darum bekennen wir ja auch, Herr Jesus Christus, am Kreuz von Golgatha bist du stellvertretend für mich gestorben. Ich brauche dich. So ist es wohl Realität, dass unser Fleisch mitsamt den Leidenschaften und Lüsten gekreuzigt wurde, da wir Jesus angehören. Trotz aller widersprüchlichen Situationen, die wir persönlich erlebten und noch erleben werden. Das Opfer, welches Jesus Christus am Kreuz für uns vollbrachte, ist ein für alle Mal gegeben, vollendet. Es ist vollkommen und bedarf keiner Zusätze durch uns. Wir werden uns daher nicht auch noch selbst als Opfer kreuzigen müssen, damit Vers 24 Wirklichkeit wird. Es wäre auch nutzlos, denn es bringt keinen Beitrag zu unserer Erlösung oder Heiligung. Nur das Opfer des Herrn Jesus. Und so bezeugt die Schrift dazu, 2. Korinther 5, Vers 14, 15 und 17, können wir darüber nachdenken. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für uns gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Wir wissen also, wie es um uns steht. Das Alte ist vergangen, es ist gekreuzigt. Alles ist neu geworden. Können wir darum nicht auch in Demut und Dankbarkeit bekennen? Mein Ich ist tot, hurra, ich lebe. Wenn wir uns darauf besinnen, dass uns dieses kostbare, herrliche Leben von Gott in Jesus Christus durch das Wirken des Heiligen Geistes geschenkt ist, werden wir dann nicht auch dem Heiligen Geist weiter Raum in unserem Leben geben, um an uns zu wirken, Platz machen für ihn? Es macht doch Sinn, uns dem hinzugeben, der uns Gutes tut. Darum lass uns heute neu festhalten und bekräftigen, ja, wir wollen auch in unserem von Gott geschenkten Leben den Heiligen Geist wirken lassen und widersetzen uns ihm nicht. Das wollen wir nicht. Daran erinnern wir uns. Zum nächsten Punkt. Gute Frucht braucht gute Saat auf gutem Boden. In den Versen 7 und 8 weist uns nun Gottes Wort eindringlich auf die Ernsthaftigkeit unseres Verhaltens hin. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird dem Geist vom Geist ewiges Leben ernten. In diesen Versen wird deutlich, dass wir selbst mit dazu beitragen, wie sich unsere Nachfolge als Jünger Jesu entwickelt. Wonach streben wir in unserem Leben als Vater oder Mutter, als Oma oder Opa? Wonach streben wir als Angestellter oder als Rentner? Wonach streben wir als Teil der Gesellschaft oder Mitglied der Gemeinde? Es wird uns klar sein, ohne Widerspruch, dass unser Trachten nach dem, was für uns von Bedeutung ist, auch das bestimmt, womit wir uns beschäftigen, worum wir uns kümmern, was wir organisieren und womit wir umgehen oder was wir aufgeben und loslassen. Das alles bildet letztendlich das Saatgut, das sich in unseren Händen befindet. Ist es gute Saat, die unsere Hände ausstreuen? Gut ist sie nur, wenn sie aus guter Quelle kommt, also einen guten Ursprung hat. Wir wissen, dass alles Gute seinen Ursprung aber nur in Gottes Händen hat und nur dieses Gut beständig ist bis in alle Ewigkeit. Alles, was nicht aus Gottes Hand kommt, hat keinen Bestand. Das Gute allein wird wiederum gute Frucht tragen, wenn es auf den guten Boden fällt, den Gott vor uns ausbereitet hat, um die gute Saat aufzunehmen. Sie soll nach seinem Willen Frucht bringen, vielfach und vielfältig, einen ganzen Speicher voll. Wir treffen in unserem Leben viele wichtige Entscheidungen und tun gut daran, uns immer wieder darauf zu besinnen, was gut in Gottes Augen ist. Aber die Erfahrung lehrt uns doch, dass es oft schwierig für uns ist, das Gute zu erkennen und dieses vom Schlechten zu unterscheiden und dann auch noch sein zu lassen, das Schlechte. Das beständige Gespräch mit Gott im Gebet und Lesen seines Wortes hilft uns dabei, die Unterschiede zu erkennen. Darin setzen wir uns nämlich der Wirkung des Heiligen Geistes aus. Auch die Gemeinschaft mit Geschwistern im Herrn Jesus verbreitet sein Wirken, denn er wohnt in ihnen und redet und lenkt uns auch durch sie. Seit einigen Monaten mache ich die Erfahrung, wie wichtig es für mein Wohlbefinden ist, die notwendige verschriebene Therapie für mein Bein wahrzunehmen. Sobald ich darin nachlasse, verschlechtert sich mein Zustand schnell. Und es dauert lange, den Zustand wiederherzustellen. Die Beschwerden nehmen zu und beeinträchtigen mich dann deutlich. Bleibe ich aber am Ball, ehrlich gesagt, ist das nicht immer einfach und das fällt mir manchmal auch schön schwer. Bleibe ich am Ball, geht es mir wesentlich besser. Ich meine, im Leben mit Jesus ist das auch so. Nehmen wir regelmäßig die gute Therapie des Heiligen Geistes wahr, auch wenn es uns manchmal schwer fällt, dann wird es uns wirklich besser gehen. Ansonsten leiden wir. Lasst uns darum festhalten, uns kontinuierlich seinem Wirken auszusetzen und uns gegenseitig dabei zu unterstützen. Sorge dafür tragen, dass niemand sich aus dem Wirkungsfeld des Heiligen Geistes entfernt. Einsatz, Mühe, Ausdauer und Geduld. Geerntet wird später, aber bestimmt. Das Beispiel aus der Behandlung meiner Verletzung zeigt meines Erachtens auch, welchen Einfluss Einsatz, Mühe, Ausdauer und Geduld auf die Ernte hat. Das Ergebnis meiner Therapie ist fast ausschließlich erst später erkennbar. Ich merke es nicht sofort. Aber eins steht fest. Der Ertrag ist gut, wenn ich daran festhalte, und er ist schlecht, wenn ich nachlasse. Diese Erfahrung lehrt mich, auch im Glauben so zu handeln. Die Verse 9 und 10: Lasst uns aber in Gutes tun, nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, was wir, wenn wir nicht ermatten. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Diese Verse sind mir darum ein Ansporn, im Gutes tun nicht müde zu werden. Denn zur bestimmten Zeit werde ich ernten. Bestimmt. Ich werde ernten, wenn ich darin nicht müde werde. Gelegenheiten, Gutes zu tun, Gutes zu wirken, gibt Gott jedenfalls reichlich. Auch unter uns Geschwistern und in dieser Gemeinde, wie wir alle wissen. Das möchte ich tun und euch heute dazu ermuntern, dabei mitzumachen. Der Heilige Geist ist jedenfalls jederzeit bereit, mit seinem kräftigen Wirken die notwendigen Voraussetzungen zum Gutestun zu schaffen und die Frucht zu wirken. Er wartet auf uns. Zum Schluss noch einmal zum Mitnehmen die Überschriften. Mein Ich ist tot, hurra, ich lebe. Gute Frucht braucht gute Saat auf gutem Boden. Einsatz, Mühe, Ausdauer und Geduld. Geerntet wird später, aber bestimmt. Gelobt sei der Herr Jesus Christus, der unseren himmlischen Vater darum gebeten hat, den Heiligen Geist zu senden, um bei uns zu sein, damit wir nicht alleine sind. Gott segne uns. Amen.